Sonnensystem imstande, ihn und noch dazu die ganze Welt als Ganze aufzufangen, wenn man ihre Formulierungen nur ein bisschen dehnt, und zwar in Richtung des noch Unformulierten. Ich kann solche Gewissheiten nicht teilen, weil ich nicht an so eine Mensch-Welt-Sprache-Konstellation glauben kann, die stabil scheint und in ihrer scheinbaren Stabilität ja auch relativ komfortabel ist. Aber über einen solchen Glauben könnte ich überhaupt erst zu der Frage vorstoßen, wie sage ich das Unsagbare? Und Gedichte, die so arbeiten, Gedichte, die mir zwar schon meistens irgendetwas liefern, aber das Entscheidende nicht tun, und zwar mich nicht drängen zu fragen und mich nicht drängen, neu zu fragen, solche Gedichte interessieren mich eigentlich nicht oder nur sehr wenig. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil sie mir kein angemessener Umgangsmodus für die Welt scheinen, in der ich lebe. Ich möchte beim Gedichtlesen vorher aufgehalten werden und ich möchte sehen, wie ich dort in diesem Vorher eingehakt bin. Und zwar in einem beweglichen Feld der Realität, das sich um die nur im Moment weiß zu fixierenden Koordinaten von Mensch und Welt und Sprache spannt und durch das in alle Richtungen ädrige, wechselströmige Bedingtheiten sich ziehen. Und ich glaube, gerade die Lyrik hat das Potenzial, diese in der täglichen Wiederholung gebannten Koordinaten von Mensch, Welt, Sprache in ihre eigentliche Sprunghaftigkeit wieder hineinzuschrecken und eine befreiende Unsicherheit zu schaffen. Und sie hat diese Fähigkeit dann, wenn sie eben nicht vorgängige, im Bewusstsein bereits zurechtgeschirrte Gefühle formulieren will, sondern eben mit einer Frage befasst bleibt, die davor liegt, nämlich unter welchen Bedingungen sich welches Fühlen und welches Wahrnehmen da eigentlich unablässig vollzieht. Und wie das geschieht? Wie im Sprechen und vorm Sprechen und nach ihm? Und was davon ausgespart bleibt? Was also nicht geschieht? Die Lyrik kann das also leisten, wenn sie abtastet, wie Welt, Wahrnehmung und Selbst ineinander gebunden sind und wenn sie stochert und vielleicht an einer Stelle eine Szene dehnt. Und dann kommt ein verrutschter, aufgerutschter Raum zum Vorschein mit Welt, Wahrnehmung, Selbst im kurzen Aufschaudern und streckt sich in schon bekannte Muster. Und wenn das gut geht, dann geraten neu Aufgefundenes und Gehabtes interferierend aneinander, sodass die sprachliche Formation und das Selbst sich krausen und aufsirren, bevor sie wieder glatt liegen. Für mich kann die Lyrik das meistens dann leisten, wenn sie einen Raum aufmacht, in dessen Inneres ich als Leserin hineintreten kann. Sie schafft damit räumliche Gegenwart, sie verleiht lebenden und unbelebten Dingen Präsenz. Und sie schafft zeitliche Gegenwart. Ihre Perspektive ist nicht die des Betrachtens und nachträglich erzählenden Einordnens. Im Lesenden hindurchgehend wird für mich eine Welt im Präsens erlebbar. Ihr Modus ist Wirkung, der mit Susanne Langer gesprochen, vital input instead of meaning. Ihre Dimension ist die Nähe. Sie verhandelt die Beziehungen zwischen den Dingen und zwischen mir, der Leserin und den Dingen. Und sie setzt das Gegenüber in sein Recht. Und mir scheint das eine der wichtigsten Konsequenzen zu sein. Denn wenn ich zusehen kann, wie meine eigenen Empfindungen in Sprache geschnitten werden, um wie viel deutlicher muss ich dann spüren, dass die eigene Sprachlichkeit für das Menschliche und noch mehr für das Nichtmenschliche gegenüber niemals hinreichend sein kann. Dass dessen mehr seine Unverfügbarkeit in jeder sprachlichen Scheinplausibilität sichtbar bleiben muss, soll es sich nicht um einen Akt sprachlicher Gewalt handeln. Aber ist das sprachlich überhaupt möglich? Kann das? Und wenn ja, die Suche nach einer Mitteilungsabsicht in und hinter den Wörtern eines Gedichts habe ich als müßige Übung verworfen. Wäre dann also eine solche Übung, das präsentische Erfahren der ineinander gekeilten Dimensionen von Selbst und Welt und Sprache im Gedicht weniger müßig? Ich bin mir da auch nicht immer sicher, ich habe meine Zweifel, aber ich habe trotzdem den Eindruck oder ich empfinde, dass eine solche Zielsetzung in mir mehr anstößt als die fortgesetzte Beschränkung auf einen Weltbezug, bei dem, und ich zitiere nochmal Hans-Ulrich Gumprecht, Zitat Anfang, die Qualität der Beobachtungen und Interpretationen davon abhängt, dass der Beobachter im Verhältnis zu dem von ihm in Augenschein genommenen Phänomenen den angemessenen Abstand einnehmen kann. Zitat Ende. Was wäre, um hiermit zu beginnen, mit den Räumen im Gedicht? Öffnet Sprache Und um wie viel mehr Dichterische nicht schon immer Räume, weil sie gar nicht anders kann, weil so eine Aussage natürlich tautologisch ist. Bestimmt, aber der Weg in und durch den Raum, den etwa das zitierte Gedicht von Gennady Aigi öffnet, ist ein besonderer. Auf ihm erlebe ich, aktualisiert, sozusagen die Räumlichkeit des Raumes. Es ist die grammatische Struktur von Feld, ein plötzlicher Mohn, die verhindert, dass sich der Raum von vornherein als feste, fraglose Größe darbietet. Ich möchte nochmal an die ersten Verse erinnern. Als blasses Dämmern, gleich einem Vorradonischen zwischen den Blütenblättern, voll heimlicher Körner für niemanden ein brüchiges Körbchen. Im Deutschen hat man hier etwas, man kann das Russische nicht richtig nachahmen. Denn das Gedicht beginnt im Russischen mit einem Instrumental, das ist ein Fall, den wir nicht haben, das ist der Kasus des Mittels. Bledno Sarjojo heißt im Russischen die einleitende Wortverbindung und sie kann zum Beispiel bedeuten durch oder mit einer blassen Dämmerung oder sie kann einen Vergleich ausdrücken. Felix Philipp Ingold, der den Band, aus dem ich das Gedicht genommen habe, herausgegeben und übersetzt hat, übersetzt wie fahler Dämmerschein. Ich habe mich anders entschieden, ich habe mich entschieden für als blasses Dämmern. Der Bezug dieses Instrumental im Kontext der russischen Wörter ist vorerst unklar. Und er trägt einen wichtigen Effekt für mich als Lesende. Denn durch diesen Instrumental finde ich mich keinem Nominativ und damit keinem Ding gleichsam frontal gegenüber. Und so bleibt mein Blick notwendigerweise suchend. Er gleitet vom Dämmer ab über eine Schräge weiter ins Gedicht. Und das Gedicht und ich mit ihm steuert auf ein Vorradonisches. Und dieses Vorradonische stoppt erstmal meine Bewegung, aber es gibt mir dabei keine geankerte Perspektive. Radonisch, erinnere ich mich, nahe Moskau, Sergei Radonisch im 14. Jahrhundert der Gründer eines der wichtigsten russisch-orthodoxen Klöster in Sergiev Passat, das werde ich nochmal genauer nachlesen müssen. Aber das Gedicht behauptet nun eine Ähnlichkeit zwischen der Dämmerung und zwischen einer Zeit vor Radonisch und es lässt so die zeitliche und räumliche Dimension ganz unauflöslich ineinander verklammert werden und sie geraten wie Luftschichten in ein Flirren. Natürlich, denke ich, meist ist Sommer, wenn der Mond blüht. Und übers Feld geht es dann im Russischen weiter durch Instrumentale. Das Gedicht streift zwischen die Blütenblätter, es gelangen dann die Körner, mit denen sie gefüllt sind, bevor es endlich an einem Nominativ innehält, an dem Körbchen, also an der Samenkapsel der Mohnblüte, die im Russischen am Ende des vierten Verses steht. Nun kann ich anhalten und ich kann zurückblicken und in diesem pausierend pulsenden Rückblick erst entrollt sich jetzt vor mir das Beziehungsmuster des Gedichtes ganz. Aber das ist nur eine feine Strichelung und die legt auch nur ein durchscheinendes Netz über die Leseerfahrung, die ich bereits gemacht habe. Und der Kern dieser Leseerfahrung ist, ich kann den Raum nicht mit einem Blick in meinen geistigen Besitz bringen. Ich muss mich entlangtasten an den spannungsreichen Beziehungsfäden zwischen den Dingen und das heißt auch, ich kann mich von diesem Raum als Lesende nicht eindeutig ablösen. Ich erfahre im Weg durch das Gedicht, wie Orientierung erst aus der Interaktion mit dinglichen Strukturen langsam sich abzeichnet. Ich erlebe beim Lesen dieses Textes auch als bemerkenswert, dass diese Dinge, die der Text hat, gerade weil sie als grammatikalisch gebeugte erscheinen und in Richtung ihres Bezogenseins auf andere nicken, so eindringlich in ihrer jeweiligen Eigenheit, in ihrem Selbstsein leuchten. Sie geraten zwar in den Fokus meines Blicks, aber dieser wird grammatisch abgeleitet. Sie werden gesehen und bleiben aber als Unverfügbare intakt zurück. Und das Gedicht macht diese Unverfügbarkeit auch explizit. Die Körner, die Kapsel sind außer für sich selbst Nidjakavo für niemanden. Weiter von der Mondkapsel hat das Gedicht dann, im Russischen allerdings, am nächsten Versende sein einziges Verb, Pastukivayet. Sacht, aber fortgesetzt, klopft es. Wieder fehlt hier das Subjekt. Ich stelle zunächst einen Bezug zur Mondkapsel her, zu den Samen, und erst etwas weiter im Text erscheint dann die Dämmerung als Subjekt. Aber da, wenn die Dämmerung als Subjekt erscheint, hat die Tätigkeit ihren Radius für mich schon ausgeprägt.